Dann wird das Himmelreich gleich sein 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen aus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 unter ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen nicht Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Da nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Zur Mitternacht aber ward ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns auch nicht genug sein. Geht aber hin zu den Krämern und kauft für euch ein selbst. Und da sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein in zur Hochzeit. Und die Tür ward verschlossen. Zuletzt kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf! Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisset weder Tag noch Stunde, in welche des Menschen Sohn kommen wird. Amen.
Liebe Gemeinde, wenn wir Abschnitte des Matthäusevangeliums betrachten, dann müssen wir uns bewusst machen, dass es eine Missionsschrift ist, die den Empfängern, in erster Linie Judenchristen, den Heilsplan Gottes in Christus Jesus nachweist. Und darauf deuten auch die vielen angeführten Stellen aus dem Alten Testament, die prophetisch die Erfüllung durch Jesus als den Messias deutlich machen. Die Gleichnisse zeigen aber auch die Realität der damaligen Situationen der Gemeinden, wie zu allen Zeiten bis zur Wiederkunft Christi eintreten können und auch zum Teil schon eingetreten sind. Damit der Menschwerdung Gottes in Christus, so wie es Matthäus ausdrückt, das Reich der Himmel mitten unter uns ist, wird es auch in unserem Text mit einem ganz alltäglichen Ereignis verglichen. Und zwar, eine Hochzeit wird vorbereitet. Der Bräutigam soll empfangen werden. Ja, das sollte auch der Zustand der christlichen Gemeinde sein, bis heute. Sie ist im Wartestand und in der Vorbereitung auf das Kommen des Herrn. Ich frage, ist sie das wirklich? Sind wir das? Von uns aus gesehen, nach mehr als 2000 Jahren, so lange warten wir schon darauf? Wenn wir ehrlich sind, wohl kaum noch, oder? Sollte aber so sein. Das schönste Fest im Leben eines Menschen wird zum Bild für den Himmel, hier geschildert von Jesus. Der Bräutigam ist Christus. In diesem Gleichnis finden wir uns unter den 10 Brautmädchen wieder, die den Bräutigam zum großen Fest begleiten sollen. Ja, und wieder ist die Ankunft der Hauptperson ungewiss. Also, was macht man? Man begibt sich zur Ruhe. Nach dem damaligen Brauch und Bild befand sich die Braut schon im Hochzeitsgemach und der Bräutigam wird von ihren Freundinnen, den Brautjungfern, nachts vor dem Hause erwartet. Sie gehen ihm entgegen, um ihn hinein zu begleiten. Die 2 × 5 = 10 Brautmädchen sind ein Bild für die Christenheit. Und 3 Merkmale kristallisieren sich heraus. Erstens die äußere Gleichheit. Das zweite der entscheidende Unterschied. Und drittens die sich hieraus ergebende Konsequenz. Kommen wir zur äußeren Gleichheit. Alle 10 sind Brautmädchen. Sie sind an ihrer Kleidung erkennbar. Alle 10 bekennen sich zu ihrer Aufgabe, die Hochzeit vorzubereiten. Viele Aktionen, Hilfsmaßnahmen geschehen unter christlichen Maßstäben. Und das ist auch absolut anerkennenswert. Alle 10 nahmen ihre Lampen. Vieles aus dem christlichen Bereich, im diakonischen und in anderen Hilfsmaßnahmen, werden auch heute institutionell eingesetzt und in Anspruch genommen. Auch das ist völlig zu begrüßen. Alle 10 gehen aus dem Bräutigam entgegen. Alle 10 haben die gleiche Zielrichtung. Ich sagte eingangs, dass der Zustand der christlichen Gemeinde von Matthäus in seinem Evangelium geschildert wird. Und das bedeutet konkret, die Urgemeinden standen vor 2000 Jahren in der Naherwartung des Herrn. Als die aber ausblieb, zeigten sich bereits auch damals schon Ermüdungserscheinungen. Und das war so gegen das erste Jahrhundert, das Ende des ersten Jahrhunderts. Alle 10 wurden schläfrig. Ihre Hoffnung sank, sie resignierten, ihr Erwartungs- und Vorbereitungshaltung nahm ab und schließlich schliefen alle 10 ein. Und das ist bis heute so in der Christenheit. Wer von uns Christen erwartet denn noch wirklich und stellt sich in seinem Leben und Handeln darauf ein, dass Jesus wiederkommt? Doch wohl die wenigsten. Denken wir in der Mehrzahl nicht viel mehr, dass dieses Ereignis noch in weiter Ferne liegt? Wenn meine Eltern dafür gebetet haben, habe ich immer gedacht, aber bitte für mich noch nicht, ich habe noch Zeit. Denken wir nicht auch vielmehr, dass dieses Ereignis noch in weiter Ferne liegt? Das mag ja auch so sein. Und manchmal höre ich den Wunsch von Christen ausgesprochen, ach, käme doch der Herr bald. Aber oft steckt hinter diesem Wunsch oder Seufzer, dass sie das Sterben erspart bekommen. Und wer wünschte sich das nicht? Oder die Erlösung oder Befreiung von persönlichen Problemen, wie Krankheit oder auch Gebundenheiten. Wie alles schon gehört. Unsere christliche Zukunftserwartung soll aber Konsequenzen für die Gegenwart haben. Folgenden Bericht aus Israel. Heute steht eine Moschee, die Al-Aqsa-Moschee, auf dem ehemaligen Tempelplatz in der Altstadt von Jerusalem. Ist ja im Moment sehr aktuell da. Wer dort hinaufgehen will, und das haben wir also auch erlebt, kommt an einem großen Schild vorbei, das für Juden bestimmt ist, die diesen Weg entlang kommen. Und auf diesem Schild steht, dass den Juden das Betreten des Tempelplatzes nicht gestattet ist. Das Verbot ist vom Oberrabbinat der jüdischen Synagogenleitung unterschrieben. Kein gläubiger Jude soll den Platz, auf dem einmal der Tempel stand, betreten, bevor nicht der neue Tempel gebaut ist, der für immer stehen soll. Dieser neue Tempel kann aber erst gebaut werden, wenn der Messias kommt, auf den die Juden warten bis heute. Auch bei den Juden ist weithin das Warten auf den kommenden Messias müde geworden. Wie bei den Christen das Warten auf den kommenden Christus. Hier am Tempelplatz wird jeder daran erinnert, dass das Warten auf die Zukunft auch für die Gegenwart Bedeutung hat. Wer auf den Messias wartet, muss sich wenigstens an dieser Stelle sagen lassen, dass er sich heute nach dem zu richten hat, was er für die Zukunft erhofft. Ich komme zum Zweiten, der entscheidende Unterschied. Nun sind in diesem Gleichnis die 10 Brautmädchen unterteilt in 5 kluge und 5 törichte, man könnte auch sagen gedankenlose oder gedankenlos im Sinne von oberflächlich. Die Aufregung ist groß, also Mitternacht, das Schofar, Luther übersetzt die Posaune, ankündigt, es ist soweit. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Als sich die 10 aufgemacht haben, nahmen 5 neben ihren Lampen auch Öl in ihren Gefäßen mit. Die hatten also noch ein Gefäß, wo sie noch Öl hatten reinfüllen lassen oder reingefüllt haben. Die Törichten, heißt es, nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Letzteren waren also der Meinung, dass das, was sie äußerlich auf uns übertragen, an christlichem Gut hatten, zur Vorbereitung auf die Begegnung mit dem Bräutigam ausreichen würde. Es ist aber Nacht, auch in unserer Welt, und die braucht mehr als ein wenig Licht. Wie sagt der Beter im Psalm 190 in Vers 105? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Die Dauer dieses Weges hatten die 5 Törichten falsch eingeschätzt. Sie hatten sich hierfür nicht genügend Öl besorgt. Bei dem Mitternachtsruf erwachten alle 10. Sie standen alle auf, sagt die Schrift, und machten ihre Lampen fertig. Und dabei machten die Törichten eine fatale Feststellung. Sie sagen, unsere Lampen verlöschen. Da war also ein bisschen Öl drin noch. Gebt uns von eurem Öl. Und dann waren sie mitten in der Ölkrise. Denn die Antwort der 5 Klugen war nein. Ganz schön geizig, oder? Was ist denn hier mit Nächstenliebe? Nichts, wenn wir bedenken, was das Öl bedeutet, das wir brauchen, um Christus zu begegnen. Öl ist ein Bild für den Glauben, für einen lebendigen Glauben. Das heißt absolutes Vertrauen in Jesus und kein Kopfglaube. Mit dem Herzen wird geglaubt, sagt Paulus im Römerbrief in Kapitel 10,10. Und der Glaube ist weder erblich, ein kluger Mann hat einmal gesagt, Gott hat keine Enkelkinder. noch ist der Glaube übertragbar. Man kann ihn vorleben, ja. Ja, meine Eltern zum Beispiel. Aber ich brauchte selbst eine lebendige Beziehung zu Christus, um ihm am Ende freudig entgegengehen zu können. Der Glaube ist eben nicht teilbar. Und darüber muss sich jeder im Klaren sein. Und da kann man auch nicht spekulieren. Ich weiß, dass in der Christenheit alle möglichen Versionen bestehen, die beruhigen sollen, dass Gott doch noch irgendwann und irgendwie. Das ist vom Teufel, sage ich euch. Denn er hat schon Adam und Eva belogen. Und er tut es bis heute bei den Christen. In unserem Gleichnis sollte das Öl geteilt werden. So wollten es die törichten Brautmädchen. Und für ihr Nein gaben die Klugen ihnen eine ganz plausible Antwort. Sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber hin zu den Krämern und kauft für euch selbst. Ganz konsequent. Für den Glauben an Christus muss man für sich selbst sorgen. Ihn kann man nicht von anderen ausleihen, wenn es darauf ankommt. Die Nennung der Konfession, ob evangelisch oder katholisch oder freikirchlich, hat vor Gott überhaupt keinen Bestand und keine Bedeutung. Entscheidend ist, wie du persönlich, ganz persönlich zu Jesus Christus stehst und ob du ihn in dein Herz aufgenommen hast. Das ist das Einzige, was zählt. Da sie, die Törichten, hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür ward verschlossen. Nicht nur zugemacht, verschlossen, von innen zugeschlossen. Chance vertan, für immer. Auch für uns. Nein, nein, noch ist Gnadenzeit. Jetzt ist der Tag des Heils, schreibt Paulus in 2. Korinther 5. Und im Hebräer 4,7 heißt es, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Und in Hebräer 3, Vers 12 warnt der Schreiber des Briefes, seht zu, liebe Brüder, dass nicht jemand unter euch ein arges, ungläubiges Herz habe, das da abfalle vom lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt. Ja, wie können wir nun unsere Ölreserven auffüllen? Indem wir mit Jesus die Verbindung halten. Und das geschieht im täglichen Lesen und Hören auf sein Wort und im Gebet. Ich komme zum dritten und zum letzten, die Konsequenz. In Kapitel 5 schreibt Jakobus, der Halbbruder Jesu und spätere Bischof der Gemeinde in Jerusalem, seid geduldig, liebe Brüder, bis auf den Tag, da der Herr kommt. Wörtlich, habt großen Atem oder wie wir sagen, langen Atem. Und das ist's, was die Gemeinde Jesu Christi, die Kirche, haben soll, den längeren Atem. Ich habe etwas gelesen von einem Kurt Henning, der schreibt, Situation von uns so heute, die anderen haben es eilig, wir haben Zeit. Die anderen müssen schnell an die Macht kommen, wir müssen schnell Geld machen. damit es noch etwas einbringt. Sie müssen schnell die Welt verändern, damit die Nächsten schneller drankommen, die dann die Veränderung wieder verändern wollen. Man muss schaffe, schaffe, könnte aus Schwaben sein. Man kann dann die jungen Jahre schneller hinter sich bringen und eben auch entsprechend früher sterben. Gottes Volk kann warten. Christen haben den längeren Atem. Sie wissen, dass ihr Herr im Kommen ist und längst vor den Toren steht, vor den Toren dieser aufgeregten, berstenden, aus tausend Wunden blutenden Welt. Sie, die Christen, warten auf seinen Tag. Da gibt es ein Lied, wir warten dein, du kommst gewiss. Auf ihn warten wir, nicht auf andere Zeiten, wo es unsere Kinder mal besser haben wollen, sollen. Noch besser, bis zum Überdruss, immer noch besser. Sondern wir warten auf Gottes neue Zeit. Wir warten nicht auf eine schönere Welt von morgen, nach dem Motto, alle sollen besser leben, sondern auf die neue Welt Gottes, auf die todfreie Welt. Während nun die fünf törichten Mädchen nachholen wollten, was sie versäumt hatten, kam der Bräutigam. Durch ihr Versäumnis wird ihre Bereitschaft verhindert. Sie haben die Zeit falsch genutzt und nun ist es zur Korrektur zu spät. Die Tür ist verschlossen. Die Klugen gehen ein zur Hochzeit und die Tür war verschlossen, so sagt es. Als die Törichten dann kamen, wurden sie von den Bräutigern abgewiesen, wo sie darum schreien, nicht mal, mach doch bitte auf. Und er sagt, ich kenne euch nicht. Wie hart und aber konsequent. Es geht eben, liebe Gemeinde, nicht nach dem Schlager, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Der Herr spricht in diesem Gleichnis eine ganz ernste Sprache. Gottes Geduld und Gnade ist eben nicht unendlich. Seine Liebe ja. Hand aufs Herz. Sagen wir unseren Mitmenschen überhaupt noch, dass sie ohne den Heiland Jesus Christus für die Ewigkeit verloren sind? Ich muss bekennen, wie viel ich da versäume. Und nach Ezekiel 3,10, liebe Schwestern und Brüder, wird Gott uns für diesen Mangel zur Rechenschaft ziehen. Wenn ich, wo sich die Gelegenheit bot, die Gesprächspartner nicht gewarnt und Jesu Heilsangebot zu sagen versäumt habe. Darum heißt es auch in Matthäus 24 von Jesus selbst, darum wacht. Denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, in welcher des Menschen Sohn kommen wird. Und die Bibel sagt uns an anderer Stelle, dass es noch nicht mal Jesus selbst weiß. Und auch nicht die Engel, nichts, niemand, außer dem Vater. Und Paulus fordert uns folglich auf, so lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Das steht in 1. Thessalonicher Kapitel 5. Und dazu ein praktisches Beispiel. Im vorigen Jahrhundert tagte irgendwo im Mittelwesten Amerikas ein Parlament. Und da trat eine Sonnenfinsternis ein und Panik drohte auszubrechen, weil man den Weltuntergang befürchtete. Und daraufhin sagte ein Abgeordneter, meine Herren, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder der Herr kommt, dann soll er uns bei der Arbeit finden. Oder er kommt nicht, Und dann besteht kein Grund, unsere Arbeit zu unterbrechen. Das ist ganz praktisch gemeint mit wachet. Weil wir nicht wissen, wann dieser Tag der Wiederkunft Christi für seine Gemeinde kommt. Wenn das bis heute noch nicht geschehen ist, dann nur, weil Gott immer noch Geduld mit der Menschheit hat. Die Urchristen waren damals ganz schwer enttäuscht, dass Jesus noch nicht wiedergekommen war. Und deshalb schrieb Petrus ihnen, und das gilt auch für uns heute, der Herr verzögert nicht die Verheißung, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jedermann zu Buße kehre. 2. Petrus 3, Vers 9. Denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir seinem Strafgericht verfallen, sondern das Heil gewinnen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir leben sollen. So steht von Paulus geschrieben im 1. Thessalonicher 5 in den Versen 9 und 10. Darum, liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder und Freunde, daran lasst uns mit aller Zuversicht und Glauben festhalten und lasst uns doch immer wieder auch daran erinnern, unser Herr kommt. Amen.